Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur heutigen Hörbar. Wir starten mit Robert Palmer. Love me or leave me. Erheben wir im Geiste ein Glas Richtung Robert Palmer, wo auch immer er jetzt gerade ist, leider schon tot. Wenn Ihnen seine Version von Love Me or Leave Me gefallen hat, dann kaufen Sie sich doch sein Album So es geht tatsächlich oder die einzelnen MP3-Schnipsel. Das Album jedenfalls heißt Ride and High und da hat er sich so einige Klassiker vorgenommen und wie ich finde, sehr, sehr schön interpretiert. So, jetzt wollen Sie natürlich wissen, wer ist zu Gast? Robert Palmer ist es heute nicht, aber er ist es.
Hörbar Rust. Heute mit
Alexander Hacke, 50, Musiker, Produzent und Autor. Der gebürtige Berliner stellt früh fest, dass er irgendwie anders ist als all die Leute um ihn herum. Die Schule jedenfalls schmeißt er nach der 8. Klasse ohne Abschluss, aber mit einer Handvoll wilder Freunde, die alle älter sind, politisch engagiert und die meisten von ihnen machen Musik. Oder Punk. Oder einfach Geräusche. Hacke wird 15-jährig Mitglied der einstürzenden Neubauten, den er auch noch nach 35 Jahren angehört. Parallel dazu gab und gibt es immer wieder Musikprojekte oder Bands, in denen Alexander Hacke eine wesentliche Rolle spielt. Er komponiert Filmmusik und reist mit seiner nicht minder vielseitigen Frau, der amerikanischen Multimedia-Künstlerin Danielle de Picciotto, seit mehr als 5 Jahren um die Welt. Wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen, Alexander Hacke an der Hörbarust auf Radio 1.
Da lacht er. Das liegt an dem tollen Namen deiner Frau, ne?
Ja, da war so eine kleine Verzögerung, aber sie hat es doch gerade so
rein. Danielle de Picciotto ist ja eigentlich schon eine Komposition an sich. Ja, herzlich willkommen nochmal. Jetzt denken natürlich alle, ach, jetzt springen die auf diesen Zug auf und laden den Hacke ein, weil er seine...
Welchen Zug?
Weil er seine, das ist metaphorisch, seine Biografie veröffentlicht hat, seine Autobiografie. Dabei wissen wir beide auf jeden Fall, ob es irgendjemand da draußen weiß, ich erinnere, keine Ahnung, aber vor 10 Jahren warst du schon mal hier. Ziemlich genau vor 10 Jahren.
Ja, super.
Ja, super, aber wir wissen beide nichts mehr davon, haben wir auch gerade festgestellt.
Doch, ich weiß, wie gesagt, Sex and Candy, weiß ich noch, hast du gespielt.
Das war genau.
Das Einzige, was ich noch weiß.
Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nichts mehr davon. Aber das ist ja eigentlich ganz gut. Dann eiern wir auch nicht rum, weil wir nicht das Gefühl haben, ja, das haben wir ja vor 10 Jahren schon mal besprochen. Und in den letzten 10 Jahren ist ja auch in deinem Leben echt einiges passiert. Mhm. Also vorher sowieso. Es gibt ja nicht viele Menschen, bei denen das die wilde Biografie so früh einsetzt wie bei dir. Deswegen haben wir heute eine doppelte Sendelänge. Wir senden heute 4 Stunden. Anders geht's einfach nicht. Anders kriegen wir es nicht unter. So, also vor mir liegt tatsächlich deine Autobiografie, Krach heißt sie, bei Metrolit erschienen. Krach, verzerrte Erinnerungen, sehr, sehr schönes Cover. Das können wir ja auch etwas später nochmal, kannst du ja mal sagen, wofür diese ganzen Zeichnungen stehen. Du bist im Mittelpunkt und dann gibt es 1000 kleine Symbole, die wahrscheinlich für etwas stehen. Und das wird ja auch sicherlich Aufschluss geben.
Als mehrköpfiger, mehrarmiger Hindu-Gott abgebildet sozusagen.
Du, gut, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Du hast ja auch im richtigen Leben 6 Arme und 3 Köpfe. Das finde ich jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Aber tatsächlich, also Beethoven sehe ich hier. Da weiß ich, den kann ich einordnen, weil du weil du sehr früh dich in Beethoven verliebt hast oder ihm verfallen bist. Wie früh?
Mit 4.
Wurde das zu Hause, wurde zu Hause so oft klassische Musik gespielt?
Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, meine Mutter, die hörte mehr so Jazz, eben auch Love Me or Leave Me, hier, wo wir uns nicht sicher waren, ob das die Sarah Vaughan oder die Nina Simone Version war. Und es lagen aber ein paar klassische Platten rum. Und irgendwie wollte ich das hören, wohl wahrscheinlich wegen den Peanuts, wegen Schröder, weil Schröder war doch dieses Genie, der mit auf einem Kinderklavier mit nur aufgemalten schwarzen Tasten Mozart und Beethoven spielen kann. Aber dann hat diese Musik hat dann so einen Klick-Effekt gehabt und dann wollte ich nur noch das hören.
Kannst du versuchen, dich daran zu erinnern, was du fühltest als Kind, das ja mit einer Analyse und sowas gar nichts anzufangen weiß mit klassischer Musik, sondern sich einfach wirklich ganz rein auf das einlassen kann, was da passiert. Klassische Musik zieht ja in einen Bann, hypnotisiert ja im besten Fall.
Ja, ich hatte wohl das Wort damals schon und zwar habe ich gesagt, dass ich diese Musik majestätisch finden würde.
Oh.
wurde mir berichtet. Ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern. Und das war eigentlich eine ziemlich seltsame Wortwahl, würde ich mal sagen, für einen Vierjährigen.
Ey, ihr Wiedergeburten, ihr seid aber auch echt ein lustiges Völkchen.
Ja, wann hört das endlich auf?
Also gut, majestätisch wirst du wahrscheinlich irgendwo aufgeschnappt haben. Das kann man jetzt ja nicht mehr zurückführen, weil du wirst es damals noch nicht in einer Abhandlung über Beethovens Werke gelesen haben. Oder war es schon soweit? Nein. Nein, das Lesen hast du dann auch tatsächlich erst später
ganz,
gelernt.
Ganz normal.
Okay. Weiterhin ist auf diesem Cover, wenn wir jetzt schon dabei sind, ein Hund, ein Boxer.
Ja, oder ein Mastiff oder so. Ich liebe Hunde. Und also ich habe es leider zurzeit, schaffe ich es nicht mehr, wieder einen zuzulegen, aber ich liebe einfach Hunde. Und ich wollte einen sozusagen als Schutzengel, einen Hund auf dem Cover haben.
Aber es ist eine gute Brücke, Schutzengel. In der Danksagung, die sehr schön und auch sehr persönlich ausgefallen ist, sagst du ganz zum Schluss, ich danke meinem heiligen Schutzengel, dass ich all den Wahn der frühen Jahre scheinbar unbeschadet überlebt habe. Schutzengel. Und irgendwann in dem Buch sprichst du auch von einem Gottesvertrauen, so einem tiefen Urvertrauen, das du hast. Aber ich glaube, das Wort Gott spielt darin eine Rolle. Schutzengel, also würdest du dich als Christ bezeichnen, um gleich mit den einfachen Themen einzusteigen?
Ich würde mich als religiös bezeichnen, ob als Christ, ob ich mich darauf beschränken würde, mich als Christ zu bezeichnen, weiß ich nicht. Mhm. Ich kann mit den Maximen des Christentums viel anfangen. Ich kann viel mit dem Mysterium des Christentums anfangen. Aber ich gehöre keiner Kirche an. Ich zahle keine Kirchensteuer. Mhm. Ich gebe Almosen.
Woran denkst du, wenn du an das Mysterium der Kirche denkst? Gib mal ein Beispiel, such mal eine Sache raus, die vielleicht verdeutlicht, was du meinst. Oder die Maxime, du kannst es dir aussuchen.
Wow.
Wenn dir das zu persönlich ist, musst du das nicht tun. Ich dachte jetzt einfach so eine Sache wie Saat und Ernte beispielsweise. Ne? Also das, was du säst, das wirst du ernten. Das lässt sich ja auf viele Religionen sicherlich mit anderen Vokabeln runterbrechen. Und das ist ja auch der kategorische Imperativ so ein bisschen und so weiter. Also eigentlich so dieses Leben und Leben lassen.
Naja, es ist zum Beispiel der Blickwinkel auf Opfer, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Ich glaube, dass ein Opfer zu bringen für Dinge und ein Opfer zu bringen für die Welt und für sich selber, dass das eine gute Sache ist und keine negative Sache ist. Insofern.
Aha, das ist interessant, dass du an das Opfer, also das heißt eine Entbehrung.
Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man bestimmte Sachen loslässt und dass man sich neu formiert, immer wieder neu formiert und dass man nicht festbeißt an so vermeintlichen Dingen. Also angefangen schon bei materiellen Dingen, die Daniel und ich, wir leben seit 5 Jahren als Nomaden und um dieses Leben anzufangen, haben wir unser gesamtes Hab und Gut so ziemlich weggehauen. Mhm. Wir haben kaum noch was. Und das war zum Beispiel ein total lehrreicher und transformativer Prozess, zu lernen, dass man diese ganzen Dinger nicht wirklich braucht, beziehungsweise noch viel schlimmer, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Zeit wir damit verbringen, das Geld aufzutreiben, um uns diesen ganzen Ramsch zuzulegen, auf den wir dann aufpassen müssen und so. Solche Sachen.
Eine Nachfrage, ob ich das richtig verstehe. Mhm. Ihr habt es ja, das würdest du auf jeden Fall aus dem vom jetzigen Standpunkt aus so beurteilen, denke ich mal, als Befreiung empfunden. Ne? Wenig Besitztum ist ja auch dann, wenn man das schafft, die größtmögliche Freiheit. Wenn du jetzt von Opfer sprichst, vielleicht ist das nur meine beschränkte Wahrnehmung, denke ich immer, das muss auch ein bisschen wehtun. Sonst wäre es kein Opfer. Also Sachen einfach nur loszulassen ist die eine Sache. Aber hast du das Gefühl, dass du so einen Schmerz, jetzt nicht körperlich, ich denke nicht, dass du körperliche Opfer, keine Ahnung, wie auch immer das aussehen könnte, dich geißelst oder so.
Flaggeland bin ich nicht, ne.
Also es ist schon so, dass du merkst, es ist ein schmerzhafter Prozess und deswegen bezeichnest du es als Opfer.
Ja, also dass man etwas gibt, ohne Dank dafür zu erwarten.
Okay, alles klar.
In unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit gibt es ja so ein System, es wird uns ja eingebläut, dass es immer was zurückgibt. Mhm. Und das, was es zurückgibt, das ist möglicherweise viel versteckter, als man glaubt. Und insofern, wenn ich zum Beispiel jemandem Geld auf der Straße gebe, dann übe ich das Weggeben, das Geld aus der Hand zu geben. Und ich erwarte nicht einen Dank dafür, weil darum geht's nicht.
Wir überziehen schon total. Eigentlich müsste längst der erste Song gespielt werden. Aber ich muss dazu noch eine Geschichte loswerden aus einem Interview mit Karl Lagerfeld, der auch darüber gesprochen hat, ob er geizig ist oder großzügig oder wie auch immer. Und er sagte dann mal, dass er über seine Großzügigkeit nicht spricht. Er veröffentlicht das ungern. Das würde an der Erziehung seiner Mutter liegen, denn die hat damals, wenn sie an Straßenmusikanten vorbeigegangen sind und er gerne Geld geben wollte, hat sie das immer so gemacht, dass sie dieses Geld, dass er dieses Geld jemand anderem geben musste, der es dann für ihn in diesen Hut warf. Sehr damit gut. Er nicht dieses Gefühl der, ne, ich gebe sehr was gut. Um dieses Danke, ist toll, ist genau. Eine interessante. So, weißt du was, wir spielen jetzt mal einfach, wir drehen es um, wir spielen den Song und danach sagst du, warum du ihn ausgesucht hast. Geht das?
Sure.
My least favorite life, Lara Lynn. Alexander Hacke ist heute hier zu Gast. Er ist unter anderem Mitglied der einstürzenden Neubauten. Geboren als Berliner 1965.
Jawohl.
Im Oktober in Neukölln zur Welt gekommen.
Im Krankenhaus Neukölln, was zurzeit leer steht und vor sich hin rottet, dieser Bau übrigens.
Aha.
Wunderschönes Gebäude, ich glaube sogar auch denkmalsgeschützter Mariendorfer Weg, Mariendorfer, da U-Bahnhof Hermannstraße in der Nähe. Und dieser ganze Krankenhauskomplex steht leer.
Na, bestimmt nicht lang, da kreisen doch schon die Loft, ich baue einen Loftmakler oder ja, so wahrscheinlich schon längst.
Fürchte ich auch, ja.
Schon längst. Ich denke das ganz oft. Wenn ich so durch die Straßen gehe und es gibt ja nach wie vor was zu diesem Berliner Stadtbild einfach gehört. Mir hat nämlich neulich jemand gesagt, in anderen Städten sei das offenbar nicht so verbreitet, keine Ahnung. Diese alten Omis, die mit ihren Kissen tatsächlich aus dem Fenster hängen und rausgucken. Ich glaube ja, die gibt es überall auf der Welt. Aber offenbar sind die in Berlin noch häufiger anzutreffen. Mhm. Und da denke ich auch immer, Mensch, zeig dich nicht so. Diese ganzen Makler sehen schon, rechnen schon in etwa, wie alt du bist.
So, ja.
Und wie teuer sie deine Wohnung weitervermieten können.
Ja,
oh Gott. Mhm. Ja, ihr habt dieses Problem so in der Form gar nicht. Du hast es angesprochen. Ihr habt so ein kleines Büro noch im Wedding.
Jawohl.
Das ist euer Anker, den ihr hier in Berlin so gelassen
das,
habt.
Das ist, ne? was wir zärtlich den Wohnwagen, der sich nicht bewegt, nennen.
Mhm.
Also, oder den Schuhkarton ist ein anderes Wort.
Nicht besonders groß.
Nee, ist kleiner als dieses Studio letztlich.
Worunter sich der Hörer jetzt natürlich nichts vorstellen kann, weil wir in einer riesengroßen Halle sitzen. Nein, aber weiß ich nicht, 12 Quadratmeter, 14, 16?
Ja, irgendwie so weit, ja.
Ui. Mhm. Wieso nervt ihr euch eigentlich nicht? Ihr macht so viel zusammen, du und deine Frau. Okay, ihr nervt euch wahrscheinlich zwischendurch schon auch.
Na, aber hallo. Ja, also wir sind, glaube ich, beide ganz, ganz glücklich miteinander, dass wir uns gefunden haben. Mhm. Und insofern nehmen wir die Reibungen auch in Kauf, die nicht ausbleiben.
Man kann sich ja schlecht absentieren auf so kleinem Raum. Habt ihr da eure Methoden gefunden? Sowas wie, weiß ich nicht, ich ziehe mich jetzt zurück, aber bitte frag nicht, ob ich sauer bin. Ich will einfach nur kurz allein sein, sowas, dass man das.
Ja, ich mache manchmal dann so einen Power-Walk um den Block.
Um Brandenburg herum. Aha. Lara Lynn, gibst du uns noch ein Stichwort dazu, warum dieser Song von Bedeutung war oder ist?
Das ist aus einer dieser großartigen neuen Fernsehserien, aus der zweiten Staffel von True Detective.
Mhm.
Und ich liebe diesen Song einfach wegen dem Text und My Least Favorite Life. Das ist zwar niederschmetternd, aber ich finde das ganz toll. Und die Story von der Nummer finde ich ganz gut. Die war ursprünglich geschrieben worden, also T-Bone Burnett war der Musiksupervisor, ganz großartiger Musiker und Produzent für diese Serie. Und der hat diese Dame Lara Lynn gebeten, ein paar Songs als Demos zu schreiben, die dann eigentlich jemand anders singen sollte. Und dieser Song, den hat sie geschrieben als Demo und der ist aber in seiner Demo-Version nicht nur in dem Soundtrack gelandet, sondern sie hat auch gleich noch eine Rolle in der Serie bekommen und sie sitzt in einem Nachtclub und spielt dieses Lied und das finde ich jetzt irgendwie großartig. So, also das ist für mich so ein Beispiel, wie die wirkliche Liebe zur Musik im Zusammenhang mit Film funktionieren kann.
Davon also weißt du ja auch, ein Lied zu singen im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu kommen wir gleich noch. Gib noch ein kurzes Stichwort bitte zum Snake-Song, denn der beschließt diese erste halbe Stunde.
Der Snake Song ist ein Lied, was ich schon immer so dermaßen geliebt habe, dass ich gesagt habe, wenn ich mich jemals tätowieren lasse, dann wäre das eins der Lieder, was ich mir tätowieren lassen würde.
Gut, bevor wir das Lied hören, du trägst den Text offenbar auf deiner Haut. Gib uns doch noch mal ein, zwei Schlagworte zu diesem Text, warum der so besonders ist, dass du ihn dir hast in die Haut einstechen lassen.
Naja, also erstmal bin ich selber eine Schlange. Ich bin 1965 geboren, das ist das chinesische Jahr der Schlange. Also nach dem Tiger und vor dem Pferd. Und insofern habe ich einen Bezug zu der Schlange und ich liebe diesen Text, weil der, einerseits geht es da um Transformation, weil die Schlange sich halt häutet immer wieder und auch weil die Schlange, weil es heißt, dass der Schlange nicht zu trauen ist und das beleuchtet er ganz schön, finde ich, dass man, also das ist ein sehr stolzer Text, finde ich.
Und, ist dir nicht zu trauen?
Doch, schon, aber also eins meiner Kindheitsidole zum Beispiel ist die Figur der K aus dem Dschungel, aus dem Dschungelbuch, die in der Lage ist, Menschen zu hypnotisieren. Und das finde ich toll.
Ja, ja, mach deine Augen nicht so groß. Ich fall schon, mir wird schon ganz schwindelig.
Und der Snake-Song ist tatsächlich...
Oh, auf dem Oberarm. Dann rücke ich dir jetzt mal auf die Pelle, um das zu lesen und wir können ihn ja hören.
You can't hold me. Radio 1. Hörbar Rust.
Christine habe ich mitgebracht von Susie and the Banshees und zu Gast ist heute Alexander Hacke. Radio 1, die Hörbarust, heute mit Alexander Hacke. Er hat seine Biografie geschrieben. Krach heißt sie, verzerrte Erinnerungen. Und natürlich hilft so etwas immer ungemein bei der Vorbereitung für so eine Sendung. Man muss aufpassen, dass man sich nicht zu sehr in Details verliert, weil was ist eigentlich wichtig und was ist so mittelwichtig, ne?
Ja, und was kann man erzählen und es ist unterhaltsam oder kurzweilig.
Aber da bist du ja jetzt sicherlich Profi. Insofern kannst du mich ja jetzt ein bisschen durch dein eigenes Leben schleusen. Danielle de Picciotto ist deine Frau. Ich weiß nur, dass du zwei Kinder hast. Und zu deiner Familie gehört noch deine Mutter, die noch in Berlin lebt, richtig?
Ja, und meine Mama würde ich an der Stelle gerne grüßen, weil ich weiß nämlich, dass sie die Hörbarust seit 15 Jahren die Sendung hört. Insofern möchte ich sie jetzt gerne mal grüßen.
Sehr, sehr gerne. An dieser Stelle, eigentlich müsste ich sie dann grüßen, ja. Also herzlichen Dank für diese treue Hörerschaft. Ich würde gerne deine Eltern kennenlernen. Dein Vater hat in den Borsigwerken gearbeitet, deine Mutter im Rathaus Neukölln. Okay. Mhm. Ihr seid eine kleine Familie, du hast keine Geschwister. Und deine schlesische Großmutter, die leider nicht mehr lebt, hat eine entscheidende Rolle in deinem Leben gespielt, zwischen 2 und 8 Jahren. Ne?
Ja, bei der habe ich viel Zeit verbracht, weil meine Eltern beide berufstätig waren, war ich da, also bin ich dann quasi nach Buko ausgelagert worden von Neukölln nach. Und da gab es das Haus eben meines Vaters und da gab es den Keller und da konnte ich Krach machen eben schon seit jeher. Und Oma war halt total wichtig. War so eine sehr rigorose, aber humorvolle, einfache, so Bauernsfrau. Und ich war auch eine Weile da gleichzeitig gemeldet. Also war da gemeldet. Und das heißt, wenn ich so als Kind irgendwie Unsinn angestellt habe und die Polizei mich nach Hause gebracht hat, dann hat Oma mich entgegengenommen und die hat meinem Vater dann nichts erzählt.
Davon habe ich in dem Buch zum Beispiel nichts gefunden. Das würde mich jetzt mal interessieren. Es ist eh verjährt. Aber als Kind schon, du hast auch gleich den Plural benutzt, als Kind schon von der Polizei nach Hause gebracht zu werden.
Ja.
Da gib uns doch mal eine Idee davon, was das gewesen sein könnte, bitte sehr.
Sachbeschädigung, Ladendiebstahl.
Wie alt warst du denn bei der Sachbeschädigung?
Naja, 12 oder so.
Okay, also man konnte es da schon auf die Pubertät schieben. Da ist jetzt nicht irgendwas passiert. Du bist jetzt nicht mit 6 oder 7 von der Polizei nach Hause gebracht worden.
Nee.
gut. Ich will nicht sagen, dass es beruhigend ist für Eltern, dass das erst mit 11 oder 12 einsetzte. Aber ja, deswegen wollte ich deine Eltern auch kennenlernen, weil natürlich weiß ich, dass man seine Eltern beschützt. Und gerade wenn man jetzt so in der Öffentlichkeit steht, warum sollte man da jetzt illoyal sein? Nichtsdestotrotz wirst du ja sicherlich deinen Weg gefunden haben, darüber zu sprechen. Denn das waren ja keine Kluckeneltern, um es mal so zu formulieren. Eher im Gegenteil. Dir ist sehr viel Eigenverantwortung übertragen worden, um es auch so zu formulieren. Das ist bis jetzt alles noch sehr positiv. Fast könnte man sagen, naja, haben sie da nicht hin und wieder ein bisschen ihre, ihre Schutzpflicht oder diese Autorität vermissen lassen, die du vielleicht noch hättest brauchen können?
Ja, hätte ich vielleicht brauchen können, aber so, die waren halt ein bisschen mit sich selber beschäftigt, sagen wir mal, um das so zu formulieren. Und insofern hatte ich viel Eigenverantwortung und ich konnte viele Sachen ausprobieren, möglicherweise zu früh letztlich. Aber ich bin dankbar dafür, dass das so gelaufen ist.
Es hat sich dann ja auch gerappelt und geruckelt. Und wenn man sein Leben rückwärts betrachtet, findet man ja, das ist ja auch irgendwie schön, findet man diese Dinge ja auch schlüssig und weiß ja auch, wozu sie gut waren. Und vielleicht verklärt oder romantisiert man auch die eine oder andere Sache, aber das finde ich gar nicht so unsympathisch. Das ist eine gute Einrichtung vom Kopf. Das ist super. Und natürlich ist es toll, wenn dein Vater mit dir ganz früh schon auf Konzerte gegangen ist. Tangerine Dream, darüber schreibst du. Queen zum Beispiel. Ja. Ne? Da warst du noch relativ jung.
Und ja. Also diese ganze musikalische Sozialisierung im Sinne von Live-Konzerten und so, das hat sich alles in einem Jahr abgespielt. Habe ich dann auch erst dadurch, dass ich es aufgeschrieben habe, festgestellt oder dadurch, dass ich es recherchiert hatte. Also das war mein erstes großes Konzert, also mein erstes Rock-Konzert war eben Tangerine Dream in der Eissporthalle, wo ich mit meinem Vater hingegangen bin und wir beide waren innerhalb von 15 Minuten tief eingeschlafen. Dann das zweite Konzert war Queen in der Deutschlandhalle, glaube ich. Das war diese News of the World Tour mit We Will Rock You und so. Das
tolles
war
dann, Album.
Ja, tolles Album und das war natürlich eine super Show. Und dann kam Nina Hagen nach in den Westen und da bin ich hingegangen mit meinen Eltern, also die haben mich damit hingenommen, mit den Slits im Vorprogramm übrigens. Und dann kamen auch schon die Ramones im September.
Die ja als Punks eigentlich relativ untypisch waren, weil in der Zeit zeigte man ja, ne, durch optische Vehikel in irgendeiner Weise,
dass genau, die hatten lange Haare und keine bunten Haare und sahen eigentlich mehr so aus wie Rocker.
Also die Musik als Leidenschaft hast du früh entdeckt. Ich glaube mit 5 die erste Gitarre. Wann hast du die erste Gitarre bekommen?
Ja, sowas. Ich glaube mit der kurz nach der Einschulung.
Du bist sehr spät eingeschult. Mit 7, was heißt sehr spät? Du bist mit 7 eingeschult worden. Und warst du damit von vornherein sozusagen der Älteste in der Klasse? Weil 6 ja eigentlich als das Alter damals galt. Ne? Dann gab es noch die Kannkinder, die sogar mit 5 eingeschult wurden. Hat das dazu geführt oder mit dazu geführt, dass du dich so fremd gefühlt hast? Weil du sehr früh schon sagst, du konntest dich eigentlich kaum mit den Kindern und den Mitschülern identifizieren. Hattest du da gar keine Freunde?
Gar keine nicht. Aber ich war halt von vornherein irgendwie so ein Freak, ein Weirdo, ein seltsamer Typ irgendwie, weil ich mich für ganz andere Sachen interessiert habe als für die. Also ich war zum Beispiel nie auf so Teamsportarten, so Fußball und so. Mhm. Und auch ein Mofa wollte ich dann später nicht unbedingt haben. Und so, ich habe mich halt für andere Sachen interessiert. Aber das kam mir dann halt insofern zugute, dass ich ein bisschen älter war und sowieso ein bisschen größer bin und so, dass ich konnte mich dann trotzdem durchsetzen, obwohl ich so seltsam war. Und dann habe ich halt ziemlich schnell diese älteren Leute kennengelernt und konnte mich dann auch darauf konzentrieren.
Ich hatte vorhin ja schon Beethoven erwähnt. Das war so, dass der erste Themenkomplex festgemacht an einer Person, der du dich gewidmet hast und die du vertieft hast, diese Leidenschaft. Hinzu kam Ägypten und Bruce Lee vorher noch, ne?
Ja, ich war totaler so ein Kung-Fu-Kid. Ich habe im Illy-Kino, so ein Stadtteilkino in Neukölln, bin ich als 8-Jähriger oder so in einen Bruce Lee-Film reingerattert. Und ab da war dann alles vorbei. Dann musste ich unbedingt, dann wollte ich Kung-Fu-Kämpfer werden und bin auch als einziges Kind in einer einer Erwachsenengruppe aufgenommen worden und habe irgendwie 3 Jahre lang wie ein Bekloppter trainiert, konnte Liegestützen auf jedem einzelnen Finger meiner Hand machen, Spagat stehend an der Wand und habe eigentlich die meiste Zeit vorm Spiegel verbracht, um irgendwelche Posen geübt und so. Und das hörte dann aber plötzlich schlagartig auf. Also ich glaube, das ist so ziemlich direkt von Punkrock abgelöst worden.
Also dazwischen passte dann noch Ägypten. Ich erwähne das auch nur deswegen, weil ich das so plakativ fand, wenn man in einem Kind etwas sät, also wenn dieser Samen aufgeht, aus welchen Gründen auch immer, du kannst ja nicht genau sagen, woran, vielleicht kannst du es bei diesem Ägypten-Thema sogar noch leichter sagen, weil da gibt es diese ganzen Götter, das regt die Fantasie an, wie die aussehen, was die machen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, worin der Reiz für dich lag.
Na, als Kind wahrscheinlich, das kam wahrscheinlich über die Mumie. Ah, ja. Also über diesen Horror-Angle oder so, aber dann das ist einfach diese unglaublichen Bauwerke und eben das ägyptische Pantheon, diese Götter, die es da gab, die fand ich schon als Kind total aufregend, diesen Ibiskopf und dieses Zeug, der Skarabäus
Ich will darauf hinaus, dass du so ein Heft abgegeben hast und die Lehrerin hat es besser als 1 benotet, ja? Das ist sozusagen, das sticht so heraus, weil ansonsten ist deine Schullaufbahn das Desaströseste, was man sich nur vorstellen kann. Also wirklich noch vor dem Beenden des Hauptschulabschlusses oder Erlangen des Hauptschulabschlusses die Schule zu verlassen. Und trotzdem, wenn es etwas gegeben hat, was dich interessiert hat, wie sehr du dann dafür gebrannt hast, ne? Wie gut du dann auch warst in dem.
Das ist tatsächlich erstaunlich, weil eben diese Sachen, also gerade auch das Ägyptische und diese ägyptische Mythologie und so, die ist ja so ein Unterbau von vielen anderen Sachen, mit denen ich mich jetzt beschäftige. Und das ausgerechnet das dann so reingehauen hat, ist erstaunlich, weil ich mich, wie gesagt, tatsächlich für das meiste nicht besonders interessiert habe, aber da dann so ein recherchiert habe wie ein Wahnsinniger.
Land of Broken Dreams hast du mitgebracht.
Land of Broken Dreams, das ist von einer jungen Künstlerin, Wiseblood nennt die sich, und die schreibt es Wise, schreibt sie W-E-Y-E-S, nicht Wise, weil es gibt eine andere Band schon von dem Namen. Wiseblood war wiederum ein Buch von meiner absoluten Lieblingsschriftstellerin, von Flannery O'Connor, so eine Südstaaten-Schriftstellerin. Und ich, das Stück ist unglaublich, das ist wie ein Madrigal oder so, das ist wie so christliche chorale Musik, aber ist von einem ganz jungen Mädchen quasi gesungen und es hat auch so eine Mischung, also die macht, normalerweise macht die wohl auch so Noise Musik, spielt in so Krachbands, und das ist so das, was sie selber macht, und das habe ich letztes Jahr entdeckt, diese Band, und das ist, das finde ich toll. Das erinnert mich auch ein bisschen an was. Ich habe mal mit einer englischen Band produziert, die hieß Miranda Sexgarden. Die haben auch diese Madrigals und diese Choräle gesungen. Und da war das so ein bisschen so ein Feedback.
Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. hörbar@radio1.de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Sie können die Sendungen des vergangenen Jahres als Podcast nachhören. Länger dürfen wir nicht. Aber ein Jahr stellen wir immer rein. Da sind sehr, sehr unterschiedliche und interessante Gäste. Monika Grütters zum Beispiel, Andreas Burani, Dirk von Lotzow, Jördis Triebel, Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg, oder Michael Müller, der König von Berlin, Norbert Bisky, Sebastian Schipper steht noch drin, Anna-Maria Mühe, Helene Hegemann und. Also da ist eine ganz bunte Mischung, falls Sie mal wieder einen Vorwand suchen, um joggen zu gehen und sich sagen, es ist mir aber zu langweilig, eine ganze Stunde nur so rumzulaufen, dann laden Sie sich doch einfach so einen Podcast auf Ihr Smartphone oder Ihren MP3-Player oder überspielen Sie es auf Ihren alten Walkman, den du ja wahrscheinlich nicht mehr hast, Herr Hacke.
Nee,
weil du
leider
ja
nicht.
Du hast doch alles Überflüssige entsorgt.
Kassettenrekorder ist das Medium der Stunde. Also Daniels Platte zum Beispiel ist auch auf Kassette erschienen, unter anderem, weil die Hipster, die wollen jetzt wieder Kassetten haben.
Ach, ihr richtet euch nach dem Mainstream? Nach dem Hipster-Mainstream?
Nee, wir wollten einfach auch tatsächlich mal wieder eine Kassette mit einem eigenen, mit so einem Cover. Mhm. irgendwie in den Händen halten.
Mir fehlen die im Straßenbild, weil man sah immer mal wieder, finde ich, nicht regelmäßig, aber doch unregelmäßig in so Bäumen Kassetten hängen. Also vielleicht war das nur in Hannover so, in meiner Jugendzeit, aber vielleicht, ich glaube, das waren Leute, die wirklich sauer waren, weil es Bandsalat gab und dann haben die ihre Kassetten aus dem Autofenster gefeuert und dann hingen die, wie heute Turnschuhpaare irgendwo hängen, hingen da die Kassetten.
Ja, super.
Ich weiß, dass ich fast mal auf einen Baum geklettert wäre, weil mir gegenüber im Haus, in dem ich wohnte, stand so ein Baum und da hing diese Kassette und am Anfang fand ich es noch ganz toll. Die ging halt nicht runter, nicht bei Sturm, nicht bei irgendwann hat mich das tierisch genervt, dass diese scheiß Kassette da die ganze Zeit hing, über Jahre.
Ach so, du wolltest nicht wissen, was da drauf ist.
Nein, das wollte ich nicht. Nee. Aha, und Kassetten verkaufen sich also wieder.
Ja, sind wohl wieder im Kommen und vor allen Dingen werden auch Platten gemastert von Kassette inzwischen, ne? Weil also wenn man eine Platte pressen lässt oder wenn man eine CD machen lässt oder so, dann gibt man ja normalerweise ein digitales File ab oder besser halt ein Band. Noch, also ein altes Viertelzollband. Und da diese Viertelzollbänder aber sehr schwierig ist, die Maschinen so einzumessen, dass es genauso gut klingt wie in einem Studio, wie in dem, da wo es dann gemastert wird, macht man das inzwischen ganz gerne mit Kassetten, weil diese Kassettenrekorder viel leichter einzumessen sind. Also gerade so diese Techno-Leute oder so, die machen ganz oft ihre Masters auf Kassette wieder.
Das erstaunt mich. Also ich weiß, dass du, das weiß ich aus dem Buch, dass du ja auch so ein Soundtüftler bist, dass du viel experimentiert hast mit zwei Kassettenrekordern und ne, also damals hieß das ja 8-Spur und wer sowas nicht hatte, der musste halt irgendwie oder 4-Spur, der musste sich anders behelfen. Das hast du gemacht. Nun ging es da aber auch nicht um High Fidelity. Da ging es um Geräusche, mal ganz wertneutral gesagt.
Ja,
oder?
Und naja, und auch einfach darum, dass das, was ich machen wollte, unmittelbar direkt machen zu können, ohne jetzt darüber nachzudenken, ob das jetzt technisch irgendwie gut aufgenommen ist oder gut oder schlecht, sondern das einfach schnell und unmittelbar machen zu können. Und mit den Kassetten konnte man ja auch direkt ins Musikbusiness einsteigen.
Das stimmt.
Man konnte die eigene, also abgesehen von den Mixtapes natürlich, konnte man die eigene Musik vervielfältigen und direkt verkaufen, 1:1. Also ich habe meine ersten, so als Kind, meine ersten paar London-Aufenthalte habe ich damit finanziert, dass ich meine Kassetten gemacht habe und mit einer Kiste von meinen Kassetten zu Rough Trade gegangen bin in London und gesagt, hier, hört mal, wie findet ihr das? Und dann haben die mir die abgekauft irgendwie für. Und dann hatte ich schon mal 100 Pfund, das war dann okay irgendwie oder irgendwie sowas. Ne?
Wow, also ich habe wirklich lange gezögert, mich von meinem Kassettenrekorder zu trennen, ja. Aber ich kann auch nicht mehr zurück. Ich habe sie noch einmal fotografiert. Und ich habe jede einzelne habe ich übrigens fotografiert, weil ich die ja auch immer bemalt habe. Ich habe die bemalt und auch die Cover. Ne?
Ja, das war ein ganz wichtiges Element.
Und dann hatte man diese ganz, 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 ganz kleinen Schraubenzieher, mit denen man sie aufschrauben konnte, wenn da wirklich mal was hakte.
Ja, dieselbe Größe wie für die Brillen. Übrigens.
Genau, also da durfte man keinen Tatamann haben, überhaupt nicht. Und dann so kleben. Oh.
Ja, ne, wir haben die auch, ich habe die aufgemacht und da Bandschlaufen reingemacht. Also quasi direkt in der Kassette eine Schlaufe gemacht. Selber gebastelt, dass ich dann diese 10 Sekunden oder noch weniger sich dann immer wiederholt habe.
Du verrückter Typ. So, diese erste Stunde der Hörbar werden wir mit NYC beenden.
Warum? New York City.
Yes.
New York City von Steve Earle. Das ist, Steve Earle singt das so aus dem Blickwinkel eines Jungen vom Lande, der gerne in die große Stadt New York City ziehen möchte, weil da sind die Häuser hoch und die Mädchen hübsch. Und ich liebe auch, New York City ist eine meiner absoluten Lieblingsstädte auf der ganzen Welt. Und meine Frau hat ihre formativen Jahre dort auch verbracht. Und
ihre formativen Jahre?
Wir lieben, naja, na, hast du sie ja selber auch schon gefragt, vor nicht allzu langer Zeit. Aber Wir lieben die Stadt, egal wie schwierig diese Stadt inzwischen geworden ist. Oder New York ist auch so, ist Berlin nicht unähnlich in vielen Beziehungen.
Was Berlin ja immer schmeichelt.
Radio 1. Hörbar Rust.
So, willkommen zur zweiten Stunde der Hörbar mit Alexander Hacke. Den kennen Sie von verschiedensten Projekten. Er hat sehr viel Filmmusik geschrieben, komponiert, zum Beispiel für die Fatih Akin-Filme. Er ist aber auch Mitglied der einstürzenden Neubauten. Er hat jetzt gerade eine Biografie herausgebracht. Krach heißt sie. Und weil er hier das Glück hat, so ein bisschen in der Nostalgie herumzukramen, musikalisch, habe ich gedacht, das mache ich auch. Was habe ich mitgebracht? Alex, die Liaison Dangereuse.
Wow. Okay.
Müsstest du auch, waren dir auch sehr nahe wahrscheinlich. Die
Na
hast
klar.
du wahrscheinlich gekannt. Ich habe die ja nie gekannt. Ich kenne nur Los Niños del Parque.
Eins, zwei, drei, vier. Los Niños del Parque son muy afortunados.
Das beste Argument, um mal wieder so eckig zu tanzen, weißt du? Also ich sitze jetzt hier und man kann so gut eckig danach tanzen. Liaison Dangereuse. Und natürlich, du bist wie Wikipedia für diese Zeit, genau wie deine Frau, wie eine, na, nicht nur eine Handvoll, sondern so dieser oft noch immer in Berlin lebende Kern einer bestimmten Szene, die damals einfach das Gesicht dieser Stadt geprägt hat.
Okay.
Und ich weiß schon, das ging mir mit Danielle schon so, das ging mir auch schon mit Fiona Bennett so, als ich hier zu Gast war. Ich habe so gedacht, ihr seid alle, ihr wisst, wie das damals war. Ihr seid alle keine Nostalgiker.
Nee.
Ihr seid nach wie vor Impulsgeber. Ihr seid nach wie vor in der Regel Künstler. Einfach ein bisschen erfahrener, ein bisschen weniger Improvisation. Dafür nicht minder kreativ. Und eigentlich seid ihr diejenigen, die diese Stadt auch mal wieder beraten und versorgen sollten. Ich weiß nicht, wie ich das weniger umständlich formulieren soll, weil ich habe dafür keinen ausgereiften Plan.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Was meine ich denn? Also ich weiß auch, was ich meine, aber vielleicht könntest du mir helfen, das dem Hörer etwas plakativer zu erklären, was ich meine.
Naja, das ist so eine Art eine regelmäßige Überprüfung der Werte irgendwie geben müsste oder sollte, wo darüber nachgedacht wird, was ist interessant, was ist förderungswürdig, was kann man machen, weil Berlin, finde ich, ist zurzeit so sehr abgeflacht auf so einem Pauschaltourismus-Level, und das, was die Stadt eigentlich interessant gemacht hat oder das, was die Stadt eigentlich zu dem gemacht hat, was sie jetzt ist, das wird so missachtet und so stiefmütterlich behandelt. Und ich denke, dass es wichtig wäre, dass sich das nochmal genauer anzugucken, was es eigentlich ist, was Berlin zu dem gemacht hat.
Genau, es geht in die Richtung und es ist immer ein schmaler Grat, dass man nicht den Fehler macht zu sagen, ne, dieses früher war alles besser und dass man das so, es geht nicht darum, die Vergangenheit zu romantisieren und so zu tun, als könnte man diesen Spirit wieder aufleben lassen. Ich habe auch inzwischen schon genug Dokus darüber gesehen und Filme und Bücher gelesen und Leute kennengelernt. Diese 80er Jahre waren, die kann man nicht rekonstruieren und wieder künstlich herstellen. Und die waren für viele auch eben klaustrophobisch. Das war jetzt gar nicht nur die Zeit, die man so hochhalten muss und die so golden war für Berlin. Die war halt ja auch schmerzhaft, die war ja auch schmutzig und daraus ist ja auch unglaublich viel wieder entstanden. Sowas kann man natürlich wenig künstlich herstellen. Und trotzdem glaube ich, dass es Leute wie euch geben muss, die bei denen man nicht Angst haben müsste, dass es zu artifiziell ist, dass es nichts mehr mit dem richtigen Leben zu tun hat. Aber ihr müsstet tatsächlich bestimmte Impulse wieder geben können und auf bestimmte Dinge ein Auge haben, weil ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo Berlin anfängt, sich so zu inszenieren und auf das, wie du auch sagst, diese ganz eigenen Werte, die diese Stadt schon immer hatte,
ja.
gar nicht mehr zu achten, sondern da wirklich zu gucken, wie komme ich an? Wie so ein wildes Mädchen, das ganz viel mitbringt und das sich aber dann doch genauso langweilig anzieht wie die anderen auch, um dazuzugehören oder so. Keine Ahnung, was das ist. Also es zieht ja nach wie vor, zieht diese Stadt ja wahnsinnig viele Menschen an, die das schick finden. Aber es gibt ja eine Art von gewachsener Kultur, die man auch ein bisschen ernähren könnte noch. Weil für Künstler wie euch ist es oft auch schwer, ne, hier zu arbeiten.
Oh, absolut. Das war ja einer der ursprünglichen Gründe, weswegen wir hier unsere Zelte abgebrochen haben, ist, weil wir die meiste Zeit außerhalb von Berlin verbracht haben, um das Geld ranzuschaffen für die Miete hier, für ein Gebäude, was wir dann nicht genutzt haben. Ja, also es geht vor allen Dingen auch um Nachhaltigkeit, also dass Sachen gefördert werden, die wiederum Nährboden sind für was Neues, was passieren kann. Im Moment geht es ja immer nur darum, also einerseits mit was komme ich
womit komme ich durch, ohne dass ich Ärger kriege? Also was, wie kann ich so viel Geld wie möglich machen, ohne dafür belangt zu werden? Also in jedem Bereich und natürlich auch im kulturellen Bereich. Und es wäre wichtig, darüber nachzudenken, was kann man, inwiefern kann man diesen Nährboden herstellen, aus dem dann wieder neue, möglicherweise unbequeme, aber auf interessante Sachen wachsen können.
Könnt ihr nicht ein Konzept erstellen? Könnt ihr euch nicht zusammentun mit ein paar Leuten?
Ja, okay, machen wir.
Nein, ich meine das völlig ernst.
Ja,
ich weiß nicht, ich weiß immer nicht.
Und das ist das andere Ding. Also und das ist eine Sache, die es im Osten gegeben hat und die es auch im Westberlin gegeben hat. Es gab ein Gefühl für Solidarität. Also es gab, ne, im Westberlin gab es dieses Ding, ich brauche einen Gitarrenverstärker morgen Abend und so. Sag mal, hast du eigentlich eine Bassgitarre oder so, wo Leute sich gegenseitig geholfen haben und sich gegenseitig unterstützt haben und gegenseitig ihre Konzerte besucht haben. Gut, so firm bin ich nicht, was jetzt hier gerade passiert, aber grundsätzlich gibt es so dieses Gefühl der Solidarität, das gibt es nicht mehr. Das ist irgendwie gewichen so einer totalen, knallharten Ellbogenkonkurrenz, hab ich das Gefühl. Und das sollte man auch wieder kultivieren vielleicht.
Ich weiß gar nicht, ob man sowas kultivieren kann. So ein Gefühl der Solidarität, das hat ja auch was mit Herzensbildung zu tun.
Und indem man eine Möglichkeit gibt, dass Leute was zusammen machen können. Weil wir sind ja...
Zusammen machen müssen vielleicht sogar.
Ja, wir sind ja alle so unglaublich individualisiert, dass wir alle vereinsamt in unseren kleinen, überteuerten Wohnungen sitzen vor einem Bildschirm und auf dem Bildschirm die große Welt sehen und nicht mehr in der Lage sind, zusammen, also was weiß ich, das wäre ja überhaupt gar kein Problem für den Senat, irgendwie Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, wo wieder Kunst erfunden werden kann, wo Musik gemacht werden kann und wo Leute zusammen Dinge aus der Taufe heben können. Mhm. Aber darum geht's ja gerade nicht.
Du hast dich eben lustig gemacht über mich, als ich sagte, könnt ihr euch nicht zusammentun. Aber ich finde, das
nein, ich habe mich nicht lustig gemacht. Ich habe mich nicht lustig gemacht. Nee, überhaupt nicht.
Nein, ich versuche nur gerade mir vorzustellen, ob das wirklich das ist wahrscheinlich natürlich viel zu naiv war, zu sagen, hier los, ihr Leute von früher, guckt doch mal, ob ihr nicht wieder ein bisschen was von dem Flair in diese Stadt zurückbringen könnt.
Na, vielleicht ist es aber genau das. Vielleicht ist das genau die Haltung, die man haben sollte. Und insofern ist das überhaupt nicht lustig.
Okay, nee, es ist alles andere als lustig,
jawohl.
Verdammt. So, The Wall hast du mitgebracht von Willie Nelson.
Ja, sehr passend.
Willst du noch was dazu sagen? Du hast ja den Fall der Mauer, hast du ja sozusagen boykottiert, ängstlich, zu Hause.
Naja, ängstlich boykottieren konnte ich ihn ja nicht. Aber ich war sehr skeptisch, was das zu bedeuten hatte. Also und habe mich erstmal eine Weile eingeschlossen.
Fünf Tage zu Hause hast du in deinem Buch geschrieben.
Ja, bestimmt, ja.
Hattest du Angst vor den Menschenmassen oder was war das Problem?
Ja, Mann, also ich meine, in der Phase oder so war ich jetzt eh nicht so viel tagsüber alleine unterwegs. Ne? Also, sondern habe eher in der Untergrund spielte sich auf einer anderen Ebene und auf einem anderen Level ab. Und dass dieses Level der Normalos, um es jetzt mal ganz stumpf zu sagen, irgendwie, dass das nun plötzlich so explodierte und plötzlich waren es doppelt so viele Menschen und alle wollen irgendwas. Und so, das war erstmal ziemlich einschüchternd. Und da musste ich mich dran gewöhnen. The Wall von Willie Nelson ist deswegen gut, weil er erzählt über sein Leben, er erzählt davon, dass er sein Leben an die Wand gefahren hat sozusagen, aber die Wand ist dann eingestürzt.
Mhm. Da denkt man, hier ist ein Profimusiker zu Gast. Der kennt sich aus mit technischem Equipment, mit Kopfhörern, mit Kabeln.
Ja, aber das ist was, der Stuhl ist das. Ich kenne mich nicht aus mit Chefsesseln.
Alles hier verknotet und verwurstelt und so. Jetzt geht es wieder. Alexander Hacke ist heute hier zu Gast. Und jetzt, nachdem wir das mit der Religiosität das Thema hatten, können wir noch über die Todesstrafe sprechen. Wenn wir das überspringen. Nein, aber tatsächlich würde ich gerne mit dir über ein anderes politisches Thema sprechen, das in dieser Stadt auch eine große Rolle spielt und bei dem ich mir ein paar Impulse wiederum erhoffe.
Okay.
Aus deiner Erfahrung heraus. Es geht um die Freigabe von Haschisch.
Aha.
Ja. Finde ich mal ganz interessant, weil anfangs war ich tatsächlich ganz klar dagegen, gegen einen freien Verkauf. Dann sehe ich aber, wie hier diese ganze Politik abläuft, mit wie mit Dealern umgegangen wird. Und das, mir ist das eine Spur zu soft, muss ich sagen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Legalisierung diese Leute zumindest irgendwie ein bisschen entkräften würde. Das wäre toll. Und dann lese ich aber wieder in deinem Buch, dass dich Haschisch zwar tatsächlich zu jemandem gemacht hat mit Bewusstseinserweiterung, dass deine Fantasie stimuliert wurde, all die Sachen, die man eben tatsächlich auch soften Drogen einfach zuspricht. Aber du sagst auch Dinge wie, auch Beschleunigte, die damit, nämlich mit dem Haschischkonsum, einhergehende Bewusstseinserweiterung, das baldige und vorzeitige Ende meiner Schullaufbahn, weil ich einerseits auf einer anderen, höheren Ebene zu operieren glaubte und sich deshalb die Diskurse des 8. Schuljahres einfach unter meinem Niveau abzuspielen schienen. Und andererseits nahm mir der beruhigende Effekt der Droge die Angst vor den Folgen und somit jede Motivation durch Fleiß gegenzusteuern. Und später sagst du nochmal, mein Arbeitsethos war aufgrund meines Haschischkonsums vollkommen im Keller. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie stehst du zu einer legalen Weitergabe oder zu einem legalen Verkauf von Cannabis?
Ich hab jetzt gerade gelesen, dass übrigens legal sind sie da dabei, das zu diskutieren, landesweit in Mexiko zu legalisieren, was ich ziemlich eine unglaubliche Entwicklung finde. Ich hab diese Orte besucht, wo das inzwischen legal ist. Also wir waren in Washington State, wo es tatsächlich für recreational purposes, also
für Gesundheitsgeschichten, genau, es wird ja hier langsam
auch. Nicht eben nicht Gesundheitsgeschichten, sondern recreational heißt aus Spaß, zum Spaß an der Freude legalisiert ist. Nicht aus diesen vorgeblich gesundheitlichen Gründen wie in Kalifornien immer noch, sondern in Washington State und in Oregon kannst du es kaufen. Und es hat nichts wirklich was verändert an den so wie die Gesellschaft oder wie, also es ist jetzt nicht so, dass Tausende von Leuten auf der Straße rumhängen und stoned sind oder so, sondern die Welt funktioniert einfach weiter. Und was sehr interessant war ein Freund aus Colorado hat zu mir gesagt, naja, als die Abstimmung gemacht haben, das war lächerlich, weil in dem Moment, wo wir gefragt worden sind, ob wir das gerne möchten oder nicht, war sowieso schon klar, dass es legalisiert werden wird, weil Tatsache ist, dass man damit einfach super Geld verdienen kann und vor allen Dingen auch der Staat damit großartig Geld verdienen kann. Und es ist total unvernünftig. Und in Amerika sind selbst die ultrakonservativen, also Republikaner und so, sind inzwischen auf dem Weg, dass sie einsehen, dass es unvernünftig ist, das illegal zu lassen.
Nun ist ja Amerika nicht immer der Kontinent, nach dem man sich richten sollte.
Aber es ist interessant,
es ist interessant, weil sie da diese Erfahrungen machen. Aber jetzt mal auf, wir können es auch gerne versuchen zu abstrahieren. Ich will dir auch gar nichts zuschieben oder so. Aber tatsächlich ist es ja so, dass du die Schule abgebrochen hast, auch weil du sehr früh sehr viel gekifft hast, denke ich mal. So beschreibst du es in dem Buch.
Ja, klar. Aber
würdest du diese Freigabe koppeln an ein bestimmtes Alter beispielsweise?
Na, man kann einfach den Vergleich anstellen zwischen Marihuana und zwischen Alkohol. Oder zwischen Marihuana, Alkohol und Heroin. An Alkohol ist auch ein bestimmtes Abgabealter festgebunden und Alkohol ist gesellschaftlich anerkannt. Wenn wir jetzt alle am Tisch sitzen würden und hey, wir haben Feierabend, lass uns mal einen Druck wegsetzen, dann das würde nicht gehen. Aber letztlich wäre das möglicherweise sogar gesünder, als Alkohol zu trinken. Also das ist so eine total relative Sache des Blickpunkts. Natürlich sollte man die Jugend schützen vor bestimmten Dingen.
Bis 16 würdest du sagen, ab 16 oder würdest du sagen, ab 18 frei verkäuflich? Ich meine, wir alle wissen, dass natürlich ältere Freunde dann, das ist ja jetzt schon so. Also ich meine, wenn du kiffen willst, kannst du kiffen immer und überall. Viele Leute kiffen. Es ist im Grunde völlig bigott, das so aufzubauschen. Als wäre das so ein Skandalthema.
Ja, und das alte Thema, dass das Verbotene umso interessanter ist. Und ich meine, es gibt ja da diese ganzen Studien und man kann das ja sehen, zum Beispiel an einem Land wie Holland, wo das seit Ewigkeiten legal ist. Die haben ein wunderbar funktionierendes Bildungssystem und eine potente Jugend. Und was junge Leute ausprobieren wollen, werden sie ausprobieren. Und Ja, ich habe keine Ahnung.
Okay, du hast jetzt auch echt ein Gut, mindestens ein Gut. Ich habe dich jetzt hier auch echt mit Themen an die Wand genagelt. Das gibt's ja. Eine halbe Stunde haben wir noch.
Okay.
Da können wir über so ganz einfache Dinge sprechen wie, denk dir was aus. Jetzt aber erstmal Jeff Bridges, den wir alle als Schauspieler kennen. Und ich weiß
genau,
halt noch.
Und der den ganzen Tag rauchen soll übrigens.
Kiffen. Okay, alles klar. Und das Lied heißt
Dann lass mich das kurz erklären. Pass auf. Und zwar ist der gefragt worden von so einer Firma, die so Webseiten, die man sich selber aus Versatzstücken herstellen kann, die haben ihn gefragt, ob er nicht Reklame für dieses Konzept machen würde. Er hat gesagt, ja gut, das mache ich gerne, aber ich möchte, dass die Erlöse daraus an einen wohltätigen Zweck. Und zwar hat er ein Album gemacht, das heißt The Sleeping Tapes. Und da erzählt er Geschichten und singt Lieder für den Zweck, dass man dazu einschlafen soll. Und du kannst auf diese Website, also man kann das googeln, Jeff Bridges, The Sleeping Tapes, und dann wird man auf eine Website geführt, wo man das gesamte Album kaufen kann. Man kann es sich auch umsonst runterladen und du kannst es aber kaufen für was immer du dafür bezahlen möchtest. Mhm. Und alle Erlöse dieses Albums gehen an eine wohltätige Organisation, nämlich No Child Hungry oder irgendwie sowas, die hungernde Kinder füttert. Und diese Platte ist, also abgesehen davon, dass er sowieso großartig ist und er erzählt am Anfang ein bisschen von dieser Nummer, was er macht, die musikalisch ist das auch echt super.
Heißt der Song, richtig?
Mhm. Mhm.
One of the things I do to relax is to hum. I thought I'd give you a little humming tune here. This is one that I find I fall into in my acting when I'm preparing for a scene or whatever. My makeup man, Thomas Nellen, gets a kick out of this. It goes something like this.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wenn mein Gast Alexander Hacke einen singenden Schauspieler mitbringt, wir haben eben Jeff Bridges gehört mit dann lasse ich mich natürlich nicht lumpen und bringe auch einen singenden Schauspieler mit, auch wenn er schon tot ist, Robert Mitchum, The Ballad of Thunder Road.
Let me tell the story, I can tell it all, about the mountain boy who ran illegal alcohol.
Robert Mitchum, das war die Ballad of Thunder Road. Zu Gast ist heute Alexander Hacke. Und wie kann man diese Sendung so weit fortschreiten lassen, ohne im Detail auf die einstürzenden Neubauten einzugehen? Ich kann nur sagen, es funktioniert. Und ich bin auch bis jetzt gar nicht so unglücklich darüber. Denn erstmal möchte ich diesen Fokus, wir haben jetzt noch zwei Gesprächseinheiten, wenn man so will, auf dein Leben im Hier und Jetzt richten.
Genau.
Es war schon absehbar, dass man diese pralle Biografie nicht in 2 Stunden hineinbekommt. Und ich kann Ihnen nur noch mal ans Herz legen, weißt du was, ich finde auch, dass wir mal 3 Exemplare verlosen. Ich glaube, dass der Metrolit Verlag das mitmacht, wenn er jetzt nochmal genannt wird, der Metrolit Verlag.
Ach, Krach. Der Metrolit Verlag.
Krach heißt eine Autobiografie, verzerrte Erinnerungen, und wir verlosen 3 Exemplare. Wir müssen uns nur noch eine Frage überlegen, ja? Das machen wir gleich, wenn die nächste Musik läuft.
Okay.
So. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Biografie? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Da ich dieses Jahr 50 geworden bin, ist an mich herangetragen worden, schon im vorletzten Jahr oder so, dass ich anlässlich dieses Geburtstages irgendetwas tun sollte, wie eine Compilation meiner besten Musiken oder eben ein Fotobuch, so klassisches Coffee-Table-Folianten, wo ich dann so Weggefährten darum bitte, Essays über unsere gemeinsamen Abenteuer zu schreiben und solche Sachen. Und habe ich gesagt, okay, gut, lass uns sowas machen, und habe mir dafür einen Literaturagenten besorgt. Und dieser Literaturagent hat mir das als allererstes ausgeredet.
Das ist gut.
Er hat gesagt, das ist er würde das sich vielleicht auch kaufen, aber solche Sachen, die gibt's zu Tausenden und die landen auf den Ramschtischen und das wäre dann gar nicht gut für meinen Ruf. und außerdem, und Biografien gibt's auch von jedem angehenden Schauspieler inzwischen, das ist auch langweilig. Das Einzige, womit wir eine Chance haben, überhaupt einen Verlag zu finden, wäre, wenn ich mich tatsächlich selber hinsetzen würde und etwas schreiben.
Das hast du gemacht und es sind unglaublich viele Fotos in diesem Buch. Es ist überhaupt ein echt ein dickes Buch. Sag mal, wie viele Seiten? Es ist eng gedruckt, eng beschrieben.
Ja.
Und es sind, Jesus Maria, ja.
Na, es sind knapp 300, ne?
Fast 300 Seiten, fast genau.
Es basiert auf 500 handgeschriebenen Seiten. Also ich hab in einem Zeitraum von 5 Monaten, weil ich hatte ja dann diesen Deal und dann auch die Deadline, habe ich mich hinsetzen müssen und habe in diesem Zeitraum das Buch schreiben müssen. Und so habe ich von Hand 500 Seiten geschrieben, da ich mit dem Computer nicht so gut schreiben kann, weil ich arbeite zu viel mit dem Computer und die Optionen, die ich hätte an einem Bildschirm, jeden Satz, den ich schreibe, wie ich ihn umändern könnte, ja, das hätte mich blockiert.
Ach, guck mal, interessant.
Das heißt, ich musste von Hand schreiben. Und,
hast du mit Bleistift, mit Kugelschreiber, mit Füller?
Mit meinem Meisterstück habe ich dann das rausgeballert, das ganze Zeug. Und mit Daniels Hilfe, wir haben uns das dann gegenseitig diktiert.
Wie kann man sich dieses Surrounding vorstellen, weil ihr ja, falls Sie jetzt erst einschalten, dieses Paar, Daniel und Alexander, reisen um die Welt seit fast 5,5 Jahren jetzt schon, habt ihr keinen festen Wohnsitz mehr, nur noch so eine Notdependance, wenn man so will, in Hamburg und auf der ganzen Welt. Freunde entstanden ist es aus einer Unzufriedenheit und einem Kostenfaktor, ganz klar, aber auch ein bisschen der Reiz, den perfekten Platz für euch zu finden. Man kann schon vorwegnehmen, noch ist es nicht so weit, ne?
Nee.
So, und ihr habt aber auf diesen Trips, über die man auch ganz viel nachlesen kann und so weiter, also Sie sollten sich dieses Buch zulegen, habt ihr ja viele Leute kennengelernt, bei denen ihr auch unterkommt.
Mhm.
So zum Beispiel auch in New York City, weil ihr eine Riesenschildkröte dort regelmäßig füttert oder sowas.
Ja, unser Freund Eric überlässt uns sein Haus, weil er oft selten selber in Brooklyn ist. Und die einzige Gegenleistung ist, dass wir Skippy füttern. Und Skippy ist eine afrikanische Riesenschildkröte, die in seinem Hinterhof lebt. Und man muss alle 3 Tage Skippy einen Kohlkopf hinwerfen. Braucht man nicht zu trinken geben. Und auch die Schildkrötenkacke, die löst sich in Staub auf.
Wunderbar.
Innerhalb kürzer braucht man eigentlich gar nichts machen.
Aha. So, aber wie... An welcher Destination sozusagen ist denn dieses Buch entstanden oder überall auf der ganzen Welt?
Ich habe das meiste in der Wüste geschrieben, in der kalifornischen Mojave Desert.
Ach, wie? Und habt ihr da so einen Wohnwagen gehabt oder habt ihr da ein Zelt oder ein kleines?
Da haben wir eine Weile uns aufgehalten, da wir auch Daniels Platte da fertig gemacht haben und unser neues Projekt da großteilig aufgenommen haben. Und das ist so die Gegend... um Joshua Tree. Und da ist es wunderschön. Und
ich muss nicht so tun, als ob ich das kennen würde, aber ist es wirklich so dieses Klischee, so Weite, Weite, Weite und du sitzt an so einem Campingtisch und schreibst und schreibst und schreibst?
Ja, doch, ja.
Ach, komm.
Ich bin auch original gerne mit dem Sonnenaufgang aufgestanden, weil wenn die Sonne sich über diese Hochwüste da erhebt, das ist so das Unglaublichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wir haben da dann auch in einem Studio gearbeitet, in einer ehemaligen Scheune, wo so der ganze vordere Tür ist eine Glaswand, wo man quasi mitten in der Wüste sitzt, um Musik aufzunehmen. Und einmal hat es geregnet und ich bin da rausgelaufen aus dem Raum und es hat plötzlich angefangen so zu duften, dass ich original gedacht habe, hier hat jemand sein Rasierwasser auf der Fußmatte ausgekippt oder so. Und dann habe ich gemerkt, ach nee, das sind diese ganzen Kakteen, die, wenn Regen kommt, diesen Duft.
Schön.
Und noch besser war, ich hatte automatisch den Impuls, zu meiner Tasche zu greifen, um ein Foto davon zu machen.
Ja, das kenne ich, diesen Impuls, wenn man das bannen will. Ne? Und dann denkt man, geht ja gar nicht. Das wird kommen. Ich denke das ganz oft, wenn so, was weiß ich nicht, so Patchouli, Sandelholz, irgendwas ganz Besonderes oder die Linden blühen oder so. Und du denkst, ja, das will ich festhalten. Man ist schon so verwöhnt, alles konservieren zu können. Ne?
Ja.
Das kommt bestimmt, ich bin mir ziemlich sicher. Apropos Rasierwasser, du hast mal Rasierwasser getrunken, ne? Wahrscheinlich nicht nur einmal.
Doch, nur einmal.
Nur einmal, als der Wodka leer war in St. Petersburg.
Ja, genau, mit den Russen. Das war nach der Lektüre eines wunderbaren russischen Buches, das von Venedikt Jerofejew, Die Reise nach Petuschki, was ich an dieser Stelle gerne empfehlen würde. Großartiges Buch übers Trinken. Ich trinke aber schon seit vielen Jahren nicht mehr viel, ne? Seit ein paar Jahren trinke ich nicht mehr, aber... Das ist sehr witzig. Und da sind so Cocktailrezepte drin, wie aus Bremsflüssigkeit und Fußpuder und so. Und das, da waren wir in Russland und dann mussten wir unbedingt etwas dagegen setzen. Und ich hatte Karl Lagerfeld, Egoist.
Hast du ausgetrunken. Viel interessanter finde ich ja, nicht, dass du es gemacht hast, sondern dass danach der Filmriss kam. Und wenn das jetzt nicht nur Legendenbildung ist, dann bist du ja in einem Kölner, hilf mir, ob ich mich recht erinnere, in einem Kölner Hotel aufgewacht mit einem...
Das ist alles wahr, was in dem Buch steht.
Mit einem Mantel, ich habe es, glaube ich, aus irgendeinem alten Interview tatsächlich in dem Fall, mit einem Bärenfellmantel.
Ja, in diesem Rausch habe ich einen Bärenfellmantel gestohlen bei der Videoproduktion, die wir da gemacht haben. Und also ich habe keine Ahnung, wie ich aus St. Petersburg nach Köln gekommen bin, aber als ich meinen Koffer aufmachen wollte, dann sprang mich dieser Bärenmantel an. Und das hat eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Aber auf alle Fälle interessant ist, dass für den Schmuggel von Bärenfell aus Russland stand Mindeststrafe von 7 Jahren Zuchthaus. Also da wäre ich dann, das war 93, da wäre ich dann so 2001 wäre ich wieder rausgekommen, hätten sie mich erwischt an der Grenze.
Und das Schlimmste daran ist ja, niemand hätte Mitleid mit dir gehabt, weil jeder, der anfängt, deine Geschichte, deine Schicksalsgeschichte ernst zu erzählen, hätte irgendwann anfangen müssen zu lachen. Das ist ja mein Horror, dass ich mal ums Leben komme bei so einer ganz skurrilen, lustigen, in so einer Szene, wo dann alle sagen, weißt du gar nicht, dass die aus der Achterbahn gefallen ist oder so, und alle lachen immer nur, wenn sie sich das erzählen.
Ja, genau, das ist ja wieder wie der Vater, der im Clownskostüm mit seinen Kindern schimpft. Ne?
So, also was hören wir? Wir hören etwas von dir und deiner Frau, Daniele Picciotto.
Yes.
Hitman's Heel, was ist das und wie heißt der Song?
Hitman's Heel ist eine Band, die Daniele und ich gegründet haben, anlässlich unseres angehenden nomadischen Lebens. Also wir wollten ein Musikprojekt machen, was wir in jeder Form vortragen können. Also wir haben tatsächlich so Songs geschrieben, die wir, sie mit Keyboard und ich mit Gitarre, in jeder Form spielen können. Und das Stück, was wir hören, ach noch, der Name Hitman's Heel setzt sich aus unseren Nachnamen zusammen. Mein Nachname ist Hacke, das ist The Heel, und ihr Name ist Picciotto. Und Picciotto ist italienischer Slang für einen Hitman, für einen Killer. Insofern The Hitman's Heel, und das Stück heißt Rise and Converge. Und das ist so eine Art Kampflied, das unser Leben beschreibt.
Das ist oder war das gemeinsame musikalische oder eines der gemeinsamen musikalischen Projekte von Alexander Hacke, der heute hier zu Gast ist, und seiner Frau Daniele De Picciotto, die unlängst zu Gast war. Und die ihrerseits ein ganz, ganz schönes Buch vorgestellt hat, das ich auch an dieser Stelle nochmal erwähnen möchte. We Are Gypsies Now, erschienen auf Deutsch und Englisch, mit wundervollen Illustrationen, die sie selbst gemacht hat. Und darin beschreibt sie euren Weg des Nomadentums.
Die ersten 18 Monate. Genau. Weil ursprünglich hatten wir uns vorgenommen, dass wir das nur 18 Monate lang machen und dann uns wieder irgendwo niederlassen. Und da sind, wie gesagt, jetzt mehr als 5 Jahre draus geworden.
So, dann sollten wir jetzt mal mit der Preisfrage rausrücken, denn wir würden gerne dreimal deine Autobiografie, Krach, verlosen und haben uns auf eine Frage geeinigt. Bitte stell du sie.
Wie heißt das Stück, mit dem ich 1982 die Single of the Week im englischen Musikexpress, dem New Musical Express, NME, der englischen Musikzeitung, erreicht habe.
Der war 14, der Junge, als er dieses Stück veröffentlicht hat, das international für Furore sorgte und dich zum Wunderkind Berlins stempelte, Alexander, mit 14. Da sagt man sich doch auch, Mensch, da habe ich doch was richtig gemacht, oder?
Ja, also ich, in Anbetracht der Tatsache, dass es ein Liebeslied ist, was ich als Jungfrau geschrieben habe, sozusagen, irgendwie war es, glaube ich, ganz gut.
Gut, man kann jetzt natürlich ein bisschen name droppen, auch im Hinblick darauf, die Verkaufszahlen hochzutreiben. Du bist nicht so lange Jungfrau geblieben, und die Frau, die dich sozusagen auf die andere Seite gezogen hat, ist auch noch eine mediale Persönlichkeit, ob sie wollte oder nicht, Christiane F. war die erste richtige Freundin, die du hattest. Und das überschnitt sich tatsächlich auch gerade mit der Zeit. 3 Jahre, glaube ich, war ihr Buch Wie Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ja, und diese Single, da haben wir zusammen in Hamburg gewohnt, als ich diese Single aufgenommen habe.
Okay, also wie heißt diese Single? Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar@radio1.de und schreiben Sie bitte auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer gleich in die Mail hinein, damit wir Sie benachrichtigen können. So, der Countdown läuft. Ich habe schon gesagt, Alexander, jetzt gar nicht über die einstürzenden Neubauten zu sprechen, geht nicht bei Radio 1, weil dann kriege ich Morddrohungen. Und deswegen tun wir es jetzt. Warum gibt es diese Band eigentlich noch? Ich meine, nach 35 Jahren, du bist mit 15 Mitglied geworden. Wofür stehen die einstürzenden Neubauten heute, die ja als deutsches Kulturgut gelten seit einiger Zeit?
Das interessiert uns natürlich alles gar nicht. Also das Kulturgut von mir aus, aber dass wir arbeiten sehr intensiv und sehr, sehr genau zusammen. Und insofern sind wir erfolgreich mit den Sachen, die wir uns vornehmen. Also wir sind sehr ernsthaft bei der Sache. Und das andere, warum es diese Band noch gibt, ist, dass wir alle andere Sachen außerhalb dieser Band machen. Wenn ich mich auf Einsturzneubauten hätte beschränken müssen mein Leben lang, dann würde es weder mich noch die Band noch geben.
Stell dir vor dir säße eine 50-jährige Frau aus Papua-Neuguinea, die nie was von den einstürzenden Neubauten gehört hat. Also, wir sitzen jetzt im Zug uns gegenüber und lernen uns gerade kennen. Und ich sage, Sie sind Musiker einer Band, die ist schon so... Was ist das denn für eine Band? Wie ist die entstanden und was macht die für Musik?
Ja, in die Situation kommt man natürlich öfter. Vor allen Dingen, wenn man durch Amerika reist. Dann geht es, oh, you guys must be in a band. What's the name of your band? Und dann sagen wir, Boy. Oh, Boy, that's a great name. What kind of music you play? Pop? Oh, I love pop music. Weil es ist schwer zu erklären, erstmal diesen unglaublich unaussprechlichen Namen jemanden zu erklären, gerade aus Papua-Neuguinea möglicherweise ist nicht so einfach, dann zu erklären, was dieser Name alles bedeuten könnte. Dann, dass wir nicht mit Musikinstrumenten großteilig Musik machen, sondern eben mit Materialien. Das ist alles unheimlich schwer zu erklären. Aber ich würde sagen, im Endeffekt, wir spielen Liebeslieder und es ist mehr oder weniger Folk.
Oh Gott, Lüge und Lüge. Das ist totaler Bullshit. Gibt's ja wohl gar nicht. Okay, gut. Aber das muss ich ja respektieren. Wenn du das sagst, du bist so lange in dieser Band, wahrscheinlich habe ich die einstürzenden Neubauten nur nicht verstanden. Aber jetzt mit Fokus auf den Folk und auf die Liebe werde ich es nochmal ganz anders hören. Diese Baumaschinen, die durch Beton und diese rostigen Knüppel, die auf Metall schlagen. Nun muss ich auch zugeben, dass ich tatsächlich eure jüngsten Werke nicht kenne. Hat sich da im Wesentlichen was verändert? Also würdest du sagen, dass ihr euch sehr unterscheidet von den Werken von vor 10 Jahren,
ja,
zum Beispiel?
Ja, also dass die unkontrollierbare Wildheit der frühen Jahre ist nicht mehr da. Die ist einer Präzision gewichen.
Bedauerst du das?
Würde ich mal sagen. Nö, also wir sind uns ja einig, dass wir nicht sentimental oder nostalgisch sein wollen. Ich bedauere das überhaupt nicht. Ich glaube, dass das ein ganz natürlicher Prozess, eine ganz natürliche Entwicklung ist, in der man immer effektiver und einfach immer besser wird in allem, was man tut.
Es wird ein Neubautenkonzert geben, ne? Im Dezember.
Es wird eine ganze Reihe von Neubautenkonzerten geben. Da spielen wir unsere Auftragsarbeit Lament, die wir anlässlich des 100. Jahrestages des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs geschrieben haben, die spielen wir letztmalig im Radialsystem am Ostbahnhof und zwar am 25., 26., 27. und 28. Dezember. Und Silvester spielen wir auch noch mal unsere Greatest Hits am selben Ort.
Wunderbar, wunderbar. Gut, ich danke dir und bitte noch um eine kurze Einleitung für den letzten Song. Anywhere on this Road von
Lasa de Sela.
Sprich.
Lasse de Sela war ein ganz großes Talent, eine wunderbare Sängerin, unglaubliche Stimme, ist leider schon verstorben 2010. Und das Stück handelt vom nomadischen Leben und insofern passt es.
Passt. Ich danke dir.
Ich danke dir.
Und in 10 Jahren wieder, ne? Alex?
Früher.
Vor 10 Jahren warst du da, jetzt bist du da. Und in 10 Jahren, du 60, ich.
Nein, auch bitte 10 Jahre. Nicht, das kriegen wir eher hin. Ja.
Okay, also vielen Dank und für Sie zu Hause einen schönen restlichen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.
I live in this country now. I'm called by this name.
Radio 1. Hörbar Rust.